Tiefgelb, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt.
Ja, herzlich willkommen zu Tiefgelb, dem Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt. Ich bin Guido Cosme, zuständig für die Innen-, Rechts- und Medienpolitik in der Fraktion und der parlamentarische Geschäftsführer. Und bei mir heute mein Kollege Johann Hauser. Johann?
Ich bin der Johann Hauser, zuständig für die Bauernsprechstunde für Ernährung. Ohne Mampf kein Kampf.
Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, dass du demnächst einen runden Geburtstag haben wirst. Das ist allemal ein gutes Momentum, mal zurückzuschauen. Wir beide haben uns kennengelernt 2001, glaube ich, als wir in ja schon fast in die heiße Phase vom Landtagswahlkampf eingestiegen sind.
Vor der heißen Wahlkampfphase.
Vor der heißen.
Im Juni 2001 beim legendären Schwänzhaxenessen, Starkbier trinken, Brezenessen bayerischer Herkunft. Und da habe ich dich als erstes kennengelernt mit der Juli-Gruppe aus Halle.
Johann, dann haben wir zusammen Wahlkampf gemacht und sind mit 13,3% in den Landtag eingezogen im April 2002.
So ist es.
Und sind gleich in Regierungsverantwortung gekommen. Ja. Hättest du das gedacht?
Ja, ich habe an zwei Dinge nicht geglaubt. Ich bin damals am 17. Stelle gewesen in der Rangliste in Sachsen-Anhalt FDP und ich bin als sogenannter Letzter in die Landtagsfraktion gerutscht und dann natürlich gleich an der Regierung, das war ein Novum.
Das glaube ich. Johann, ich habe mal geguckt, deine erste Rede im Landtag war am 20. Juni 2002, also vor etwas mehr als 20,5 Jahren. Damals hast du deine ersten Worte gewählt: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, speziell auf diesem Gebiet, muss man sagen, ging um Sofortprogramm Abwasser, brauchen wir praktische und nicht theoretische, ideologische Lösungen, die dauerhafte Sicherstellung einer umweltgerechten und für den Bürger bezahlbaren Abwasserversorgung stellt in der Gegenwart und der nächsten Zukunft nach wie vor eine der vordringlichsten Aufgaben in unserem Lande dar. So, das waren deine ersten Worte. Jetzt frage ich mal sozusagen, das sagt ja viel über dich aus. Also du hast gesagt, wir brauchen keine theoretischen, wir brauchen praktische und keine ideologischen Lösungen, sondern solche, die dem Bürger und den Unternehmen auch helfen. War das deine Einstellung zur Politik, wie man Politik machen würde? Du kommst ja aus der Praxis, der Landwirtschaft?
Es wird dich nicht überraschen, das ist heute noch so. Ich stehe zu dem, was ich jetzt gerade gehört habe, vom Landtag meine erste Rede heute noch. Ich würde hinzufügen, wir brauchen nicht Maulwerker, wir brauchen politische Handwerker. Mhm. Und es stimmt nach wie vor und ich stehe zu dem, was ich gesagt habe.
Mhm. Jetzt, Johann, hört man es ja auch heute noch, nach den vielen Jahren, du bist ja Anfang der 90er Jahre aus Niederbayern nach Sachsen-Anhalt gekommen, aber die Sprache, die verlernt man ja nicht. Da gab es ja auch mal eine Situation, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das war ja auch mal Thema im Landtag.
Ja, das weiß ich noch gut. Das ist dann mein späterer Freund Harry Tscheke gewesen.
PDS damals, also
PDS,
heute, ja.
Der gesagt hat, lieber Kollege Hauser, wenn du Deutsch sprechen könntest, wäre ich in dir dankbar, sonst brauche ich einen Dolmetscher.
Stimmt.
Das sowas vergisst man nicht.
Das stimmt. Und ich hab auch noch mal geschaut, ob wir das irgendwie auch in dem Plenarprotokoll mal wiederfinden. Und du wirst es nicht glauben. Das ist tatsächlich festgehalten worden in ähnlicher Weise. Da hat der Kollege, das war dann im März 2003, ja, also vor gut 20 Jahren, da hat der Kollege Tscheke gesagt, die Kollegen des stenografischen Dienstes haben es jetzt nicht so schwer, denn bei mir braucht man nicht im Zweikanalton mitschreiben. Ja, und du hattest vor ihm geredet. Ist natürlich ist natürlich immer eine Anekdote, hat aber viel Intensität in den Landtag reingebracht.
Ja, es ist so, wir haben damals eine sehr praktische, sachliche Diskussion geführt, quer durch die Fraktionen. Mhm. Und das ist mittlerweile gewichen und ist mehr Theorie geworden und Ideologie. Das war damals nicht der Fall. Es gab noch eine praktische, ehrliche Auseinandersetzung, ohne sich gegenseitig zu beleidigen. Mhm. Das hat das Parlament damals ausgemacht.
Genau.
Wie trampeln und pfeifen und was weiß ich alles, wie es heute von einer Fraktion gemacht wird, war damals fremd.
Genau. Und trotzdem haben ja Welten zwischen deiner Position und der von der PDS oder später Linken auch gelegen. Ja. Da habt ihr euch ja ganz schön gefetzt, kann ich mich noch erinnern.
Ja.
Aber jetzt mal sozusagen die Ausschussarbeit am Ende, man hat sich immer fachlich ausgetauscht.
Ja, bis auf Hans-Jörg Krause, wie der Typ geheißen hat damals, da war es schwieriger, aber mit Harry Tscheke hat mich das Sachliche und Praktische verbunden. Der war ein LPG-Chef, der war in der Praxis. Und das tut gut, wenn man sich mit einem über praktische Dinge unterhalten kann und Lösungsvorschläge auf den Tisch legen kann. Und das war damals mit Tscheke der Fall. Obwohl es den Ex-Kommunisten nicht gepasst hat, dass der Tscheke mit mir harmoniert.
Ja, das kann ich glauben. du bist ja, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre nach Sachsen-Anhalt gekommen, hast hier den Betrieb wieder aufgebaut und hast dich immer intensiv, ja schon zu Zeiten, als wir noch nicht im Parlament waren, in die FDP eingebracht. Warum jetzt, wenn man aus Bayern kommt, sage ich jetzt mal, warum ausgerechnet FDP?
Das ist die Frage, die mir am öftersten gestellt wurde. Warum bist du nicht in der CSU? Warum bist du in der FDP? Und immer die gleiche Erklärung. Franz Josef Strauß war mir zu intelligent gefährlich. In der rechten Hosentasche hat das Gebetbuch, in der linken Revolver. Die Typen mag ich nicht. Mich hat inspiriert in der FDP die sogenannte sozialliberale Koalition. Mhm. Graf Lambsdorff, Genscher, Baum, Ertl, das waren für mich so Vorzeichen, das waren Typen, das waren Politikertypen, von denen hat das Wort was gegolten. Auch Helmut Schmidt war einer, der übrigens damals hat der Landwirtschaft gut gegangen. Mhm. Und darum bin ich in die FDP eingetreten.
Sehr gut. Und dann bin ich ja auch in den schweren Zeiten bei der FDP geblieben und wir hatten ja auch in Sachsen-Anhalt nicht nur immer Sonnenschein.
Wir haben auch Gewitter.
Wir hatten auch Gewitter, genau. Und darüber wollen wir auch mal ein bisschen sprechen. Wir waren beide zusammen 9 Jahre im Landtag, also bis 2011. Und dann sind wir.
Wir haben intensiv gearbeitet.
Wir haben, genau.
Es ist nicht an uns gelegen, dass wir rausgeflogen sind.
Das stimmt, das ist.
Da lege ich Wert drauf.
Das können wir tatsächlich immer mal festhalten, dass wir sehr gut gemacht haben. Das war ja 2011 Fukushima. Als sich dann eine andere Bewegung auch entwickelt hat, die unsere Arbeit hier in der Landtagsfraktion dann nicht mehr so in den Vordergrund stellen ließ. Wir sind dann 2 Legislaturperioden außerparlamentarisch gewesen und wir sind beide dabei geblieben.
Die APO.
Wir sind beide dabei geblieben, weil wir gesagt haben, das kann es noch nicht gewesen sein.
Und haben weitergekämpft, als wenn wir im Landtag wären.
Genau. Erzähl mal so ein bisschen von dir sozusagen, wie macht man das, APO? Also man will eigentlich, man kennt die Themen auf Landesebene, man sieht, dass da werden Entscheidungen in Magdeburg getroffen und man kann selber überhaupt nicht mehr sozusagen mitwirken.
Guido, das ist das Schlimmste, wenn man mitbekommt, wie verkehrt die Politik läuft. Zum Beispiel ein kleiner Beitrag. Der sogenannte Wasserpfennig, wir sind mal rausgeflogen und der Wasserpfennig ist eingeführt worden. Mhm. Bei Wasserentnahmen, das bringt jetzt über 10 Millionen Euro in Haushaltgeld ein. Das wollten wir damals den praktischen Landwirten im Viehbetrieben sparen. Mhm. Das ist ein Beispiel. Dann die gesamte Sache mit Naturschutz, ist das zunehmend, wie die Grünen mitkommen, ideologisiert worden, unglaublich. Ich wollte die Zeitung schon nicht mehr lesen, war unerträglich. Die Sachen mit dem Harz, mit der Seilbahn, das dann alles in Luft aufgelöst hat. Eine Misswirtschaft. Sachsen-Anhalt ist sozusagen politisch und wirtschaftlich zum Stehen gekommen. Mhm. Und das tut uns Liberalen, wo wir dann noch vorwärts drängen und Lösungen suchen, weh.
Das stimmt.
Das wird dir auch wehgetan haben.
Absolut. Also ich kann mich auch noch erinnern, ich habe das eine oder andere an Entscheidungen zur Kenntnis genommen, wo ich denke, na, wenn wir da im Parlament gewesen wären, ob nun in Verantwortung, in Regierungsverantwortung oder in Opposition, also so locker wäre das nicht durchgegangen. Wir hätten da schon mit Sachargumenten und richtig Rabatz gemacht, weil wir immer uns auch lösungsorientiert, glaube ich, das können wir uns selber
ausbilden. Wir haben lösungsorientiert gearbeitet.
Genau. Umso mehr hat es uns ja dann gefreut unter dem Slogan "Ein Land fährt hoch", war ja unsere quasi Motivation, wenn man so will, nochmal hier anzugreifen, nochmal einen richtig guten Landtagswahlkampf zu führen. Und wir sind wieder reingekommen in den Landtag und wieder in die Regierungsverantwortung. Auch wieder aus der APO, nicht nur in Landtag zurück, was wir gewollt haben.
Zwar nicht so massiv, aber reinkommen sind wir in die Regierung. Nicht in den Landtag, sondern in die Regierung.
Genau.
Und ich freue mich, dass Lydia Hüstens Ministerin geworden ist. Weil die hat mit uns damals in der APO damals gekämpft.
Mhm. Das stimmt. Wie siehst du, mit auch vielleicht den Blick zurück, wie siehst du heute die Debattenkultur? Also du bist ja auch ein, nicht nur weil du aus Bayern kommst, sondern und weil du auch das Herz am rechten Fleck hast, du sagst ja auch immer, was du denkst. Ja, und bist geradlinig und ehrlich. Wie nimmst du das heute wahr, die Debatten?
Wir zwei gehören ja der freien Rede an. Unsere Redenschreiber brauchen uns die Reden nicht schreiben, dass wir vorlesen, sondern wir beide reden frei nach Stichpunkten. Und das macht uns aus, das kommt vom Herzen, das merken die Leute. Es ist viel Theorie und viel Show mittlerweile dabei, ja. Mhm. Das stimmt. Gegenüber von damals.
Aber geht dir das genauso wie mir, dass wenn ich zu sehr frei rede von den Stichpunkten weg, dass ich mich dann mal vom Zeitmanagement so komplett wegrede und dann denkst du dir, oh, den Punkt hättest du eigentlich noch bringen wollen?
Die Gefahr besteht.
Ja.
Und tritt auch ein, aber wir nehmen das locker, dann hören wir halt auf.
Das stimmt.
Zu reden.
Weil wir kommen ja nochmal dran, ja. Genau. Genau, zu reden. Wenn wir natürlich, jetzt Sachsen-Anhalter hier haben, aber jemand, der aus Bayern kommt, müssen wir natürlich noch ein paar bayerische Begriffe mal aufzählen und wie man die denn bei uns in Sachsen-Anhalt nennen würde. Johann, mein Bayerisch ist nicht so gut, ja. Aber an Orschkatzelschworf.
Orschkatzelschworf. Hast du das verstanden? Eichkatzelschworf ist von Eichkätzchen die Rute hinten, die gebogene. Eichkatzelschworf.
Vom Eichhörnchen.
Eichhörnchen ist der Begriff, oder?
Eichhörnchen, ja.
Deutsche Wort ist Eichhörnchen.
Genau, aber da gibt es keinen typischen. Nein. Für Sachsen-Anhalt gibt es keinen typischen.
Naja, es gibt verschiedene typische Sachen. Der Niederbayer trifft mit seiner Sprache in Arzendorf Bördeblatt. Mhm. Das ist auch, also, wenn sich ein paar Leute versammeln, dann sagt der Bayer, was willst du mit deinen paar Mandeln da? Und der Bördeblatt sagt, was willst du mit deinen paar Männchen?
Ah, okay, ja, das ist
ein typisches Beispiel, weißt du? Mit deinen paar Männchen, da sage ich, was willst du mit deinen paar Mandeln da?
Ja, ja.
Brille, Spekuliereisen ist die Brille.
Spekuliereisen?
Ein Spekuliereisen ist die Brille. Da Spekuliereisen. In Bayern haben sie so riesen Dinger mit seinen riesen Augen. Ne? Und da sagt er mit deinem Spekuliereisen, was willst denn du?
Das ist Brille.
Brille.
Ah, guck einer an. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ja. Ja. Bei dir kommt sehr häufig das Wort Saubazi vor.
Der Begriff jetzt, Saubazi.
Jetzt, sag doch mal, ist das...
Umdeutschen.
Ist das nett gemeint oder ist das sozusagen, ist das so schon eine gewisse Anerkennung oder sagst du das zu jedem oder...
Saubazi und Bazi, der Strauß war ein Bazi.
Mhm.
der hat die Leute belogen, betrogen, beschissen, wo es nicht gerade ging, aber sie haben ihm geglaubt und haben gelacht drüber. Und haben gesagt, da käme noch dazu, das ist ein Hund. Nicht ein Hund, ein Vierbeiniger, sondern der kann was, das ist ein Hund. In Bayern, wenn sie sagen, das ist ein Hund oder du bist ein Hund, dann ist er akzeptiert. Wenn ich sage, du Strolch, du Dreckiger, das ist negativ.
Okay. Und das Saubazi ist jetzt
eine
Steigerung
vom Bazi, oder? Ist eine Steigerung. Der kann was, ist ein Schlitzohr.
Ein Schlitzohr.
Ne? Ein positiver Schlitzohr.
Ja, das ist gut.
Ein negatives ist ein, auf Bayerisch, Tricksau.
Ja, das kann ich. Ja gut, das verstehe ich, ja.
Wenn gut. Einer sagt, du bist ein Bazi, dann kann er was. Er hat auch ein paar krumme Dinge gedreht, aber man ist ihm nicht böse.
Genau.
Also Bazi oder Saubazi ist positiv besetzt. Du Strolch oder du Tricksau ist natürlich negativ.
Okay, dann haben wir das auch mal geklärt.
Der Hund lacht ihn kaputt.
Wir haben noch eine Frage, Johann. Ja. Vielleicht, weil dich nicht jeder kennt, was ein Fehler ist. Ich kann mich noch gut an eine Parteiveranstaltung Landesvorstandswahlen erzählen, wo Johann Hauser vorgeschlagen wird, vorgeht, sich vorstellen will und sagt, ich bin der Johann Hauser, wer mich nicht kennt, ist selber schuld. Und geht wieder runter und hat ein super Ergebnis.
Das vergisst du nicht mehr.
Nein, das vergesse ich nicht. Aber einige kennen dich vielleicht noch nicht. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie bist du denn nach Sachsen-Anhalt gekommen oder speziell auch nach Atzendorf gekommen? Und was hat dich bewogen, dann auch hier zu bleiben?
Der Ausgangspunkt war ja die deutsche Einheit. Der Ausgangspunkt war der 1. Juli 1990, wo in der damaligen Tschechoslowakei, damals CSSR, der visumsfreie Tag war, 1. Juli 1990. Und da haben wir zum ersten Mal, ich war zuerst nie im Osten, nie im Ostblock. Doch, als junger Jäger war ich in Ungarn. Mhm. Aber das war 1972, 73, als 20-Jähriger. Und dann hat meine Frau gesagt, Mann, hat gesagt, wenn die da loslegen mit Westtechnik und mit West-Know-how, dann sind wir in Bayern kaputt mit unseren Betriebchen. Und dann habe ich eingefädelt über Treuhand. Da hat mir Ertl geholfen, da war er schon Pensionär, und der Dr. Hans-Jürgen Rohr. Übrigens, der Veit Wolper kennt den persönlich, der Wolper, der hat mit dem zu tun gehabt. Die sind alle schon gestorben da, der Minister und der Staatssekretär. Und die haben eingefädelt den Kontakt zur Treuhand. Und da sind zwei Betriebe angeboten worden, Dreileben an der A2, Dreileben und Atzendorf. Und so haben wir uns hier vorgearbeitet und in die Submissionen teilgenommen. Und das Entscheidende für uns war der Ackerboden als Bauer. Und das Klima. Natürlich nicht die Trockenheit.
Die Trockenheit ist ein Problem jetzt, ja.
Das ist ein Problem, ja. Und das hat uns hierher gebracht. Und wir haben 92 bereits Notarvertrag und die ganzen Instandsetzungsmaßnahmen durch einheimische Firmen, das hat uns auch viel Akzeptanz gebracht. Wir haben niemanden von Bayern hergeholt, sondern hier von Firmen. Und das hat uns auch bekannt gemacht. Und natürlich meine Art, die ist schneller bekannt worden.
Ja, und genau. Und dann hast du sozusagen den Hof ja aufgebaut und hast dann richtig losgelegt. Und
haben wir relativ gut gewirtschaftet und, wie gesagt, in der Gesellschaft verbunden.
Genau. Ja,
zuerst war ich bayerischer Migrant und dann bin ich eingebunden worden.
Johann, Staßfurt, da bist du ja auch noch, und im Salzlandkreis bist du ja auch noch kommunalpolitisch aktiv. Auch schon Ewigkeiten, glaube ich.
Seit 20 Jahren.
Seit 20 Jahren.
Ich muss da ganz offen sagen, der Einstieg für mich in die Politik, ich wollte ja nicht in die Politik, aber das war die Aufforderung der Menschen vor Ort. Mensch, kandidier damals in Gemeinderat im Kreistag Schönebeck. Das haben mir ja die Menschen aufgefordert. Und die Akzeptanz vor Ort gegenüber Bayern oder Westdebatte, die ist an meiner Person oder an der Familie Hauser völlig vorbeigegangen. Das hat uns nicht berührt. Mhm. Wir sind nicht als Wesse empfunden worden. Mhm. Wir sind als ehrliche Leute, der denkt, was er sagt, das meint er so. Und wenn es auch manchmal unschön ist, das nehmen die Leute in Kauf, aber da wächst die Akzeptanz.
Mhm. Aber wenn du so sagst, du hast gar nicht so diese auch in den 90er Jahren sehr verbreitete Diskussion Ost-West. Habt ihr in Atzendorf sozusagen durch praktische Arbeit und ihr habt ja euch A immer gestellt, B auch viel für die Gemeinde und insgesamt für das Zusammenleben gemacht. Und wer dich mal kennengelernt hat, jetzt nicht nur beim Bier trinken oder beim Haxenessen, der wird ja festgestellt haben, dem geht es wirklich auch um die Region. Dem geht es gar nicht um sich selbst, sondern um die Region, um Ideen und anpacken, zupacken.
Das war der Einstieg.
Ja.
Das war der Einstieg in die Akzeptanz. Der belabert nicht nur, sondern was der sagt, das macht er tragischerweise.
Ja.
Und das hat die Akzeptanz geschaffen. Ich habe damals in Schönebeck im Kreistag die meisten Stimmen bekommen, muss man vorstellen, als FDP und als Bayer, als Landwirt, die meisten Stimmen. Und ich vergesse nicht mehr, im Wahlkampf 2001 im Landtag, in Kalbe an der Saale, hat einer an mein Plakat dran geschrieben: Vorsicht, der Mann kommt aus dem Westen und ist Bauer. Ich habe so viel lachen müssen. Ich habe das Plakat heute noch aufgehoben.
Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist was. Das, ist
das vergisst Ende, was man immer, wenn meine Frau sagt: Schau hin, was da steht. Vorsicht, der Mann kommt aus dem Westen und ist Bauer.
Ja. Wie würdest du heute sozusagen, bist du ja immer noch im Kreistag aktiv?
Im Stadtrat, ja.
Im Stadtrat auch. Haben sich die Probleme der Gemeinden oder des Kreises wesentlich geändert? Oder kann man sagen, dass wir heute andere oder neue Probleme haben?
Ja, für viele Kommunen, Gemeinden und Kreise ist das irrsinnige Geld ausgeben zu Ende, weil die Gelder nicht mehr da sind.
Mhm.
Anfang der 90er Jahre hat man Geld ausgegeben.
Förderprogramme
und
vor allen Dingen.
Förderprogramme, Anreize zum Schulden machen ohne Ende, das ist vorbei. Und das ist auch richtig so, dass das vorbei ist. Aber einige können mit der Zeit nicht umgehen. Wir haben viele Egoisten und weniger Idealisten in der Zeit bekommen.
Mhm.
Das steht fest.
Wenn du gerade weil wir gerade beim Stichwort Förderprogramme waren und du bist ja unser landwirtschaftspolitischer Sprecher, müssen wir natürlich so ein bisschen über Europa reden. Ich habe mal zurückgeguckt, viele deiner Reden zum Thema Landwirtschaft in der vierten, fünften Wahlperiode, aber jetzt auch aktuell, drehen sich natürlich um die Frage Landwirtschaft, Förderung und so. Du hast das immer kritisch gesehen. Du hast immer gesagt, wenn ich es richtig aus dem Kopf zitiere, immer nur Bittsteller zu sein, immer nur abhängig zu sein von Subventionen, bringt uns nicht weiter. Die Betriebe müssen aus eigenen Mitteln, aus eigener Kraft auch wirtschaften können, um Rücklagen zu bilden, auch für schwere Zeiten. Warum hat sich in den 20 Jahren dann nicht so viel verändert in der europäischen Landwirtschaftspolitik?
Die marktorientierte Produktion und aus der eigenen Produktion einen Gewinn zu erwirtschaften, wäre das A und O für die Bauern. Diese sogenannten Ausgleichszahlungen sind dann nur da, um die Lebensmittel günstiger zu halten.
Mhm.
Die Naturschutzauflagen und Produktionsauflagen zu erhöhen. Und unser Hauptproblem ist ja jetzt, in der jetzigen Zeit, zur jetzigen Ernährungszeit, wo die Lebensmittel so teuer sind wie noch nie, dass man mit einer Politik der Verknappung, also Bio, heißt 30-35% weniger Ertrag beim Vieh wie am Acker, heißt, die Ware wird weniger und somit teurer. Gerade umgekehrte wäre der Fall. Massiv wirtschaften, das ist ja der Unterschied zu den Grünen von uns.
Mhm.
Und jetzt kommt natürlich der Krieg dazu, die Ukraine, die Kornkammer Europas, das schlägt ein.
Okay. Ich habe von dir gelernt, ich gebe zu, ich bin ja in Städten groß geworden und habe dann Jura studiert. Von dir habe ich relativ frühzeitig gelernt, dass du gesagt hast, in dem Wort Landwirtschaft steht Wirtschaft drin.
Ja, ja.
Das ist Wirtschaft. Das ist nicht nur Gelder bekommen, sondern die sollen schon am Markt richtig regeln.
Selber erwirtschaften.
Genau.
Und unabhängig werden. Aber das sind wir nicht. Leider Gottes, wir sind immer noch abhängiger geworden von den Subventionen.
Mhm. Und wie würdest du, also Was wäre dein Wunsch für die nächsten Jahre? Also wo soll es hingehen? Jetzt mal unabhängig von den aktuellen Krisen, die natürlich das Problem verschärft haben. Aber wo würdest du dir wünschen, dass noch mehr Landwirte so wie du die Initiative ergreifen, sagen, ich brauche gar nicht so viel, ich will es aus eigener Kraft erwirtschaften? Oder willst du die Verbraucher stärker in die Pflicht nehmen, dass sie ihre regionalen Landwirte stärker unterstützt? Also wo, du bist ja kein Biobauer, das muss man ja mal sagen, aber du bist auch jemand, der sehr stark auf regionale Kreisläufe Wert legt und der sagt, und Landwirtschaft kann erwirtschaften und kann auch für die Ernährungsversorgung beitragen.
Ja, wir müssen jetzt hier unterscheiden. Für den begonnenen Überfallkrieg von den Russen auf Ukraine, da können wir nichts machen. Mhm. Was wir machen können, ist einheitliche EU-Lösungen, einheitliche Marktlage, einheitlich nicht den einen durch Sonderauflagen zu benachteiligen, hier in Deutschland. Und der Tscheche zum Beispiel, der kann besser wirtschaften, weil er nicht so viele Auflagen hat. Zu dem müssen wir hinkommen. Aber wie es jetzt aussieht, eben nicht. Das ist das Problem.
Und das liegt jetzt am grünen Landwirtschaftsminister? Oder?
Ja, oder Tendenz der Deutschen, da hat das Lebensmittel, das gesunde Lebensmittel, das regionale Lebensmittel, wo ich weiß, wo es herkommt, nicht den hohen Stellenwert wie beim Franzosen.
Mhm. Also wir gucken eher sozusagen
immer in aufs Geld, auf den Preis.
Okay. Jetzt würde ja der Vorwurf jetzt von den Linken erhoben worden, wir müssten den Menschen nur mehr Geld geben, dann könnten sie sich auch teure Produkte leisten. Was hältst du davon?
Naja, wir können mal Simsalabim-Politik machen und mehr oder weniger sagen, du habt das Geld, ohne dass du arbeitest, das wird schon, das funktioniert nicht. Mhm. Also mich als Liberaler, ob Landwirt oder Unternehmer, wir brauchen und bauen auf eine Leistungsgesellschaft auf. Mhm. Ohne Leistung, ohne Fleiß kein Preis. Wenn wir eine organisierte Faulheit fabrizieren wollen, wo wir dorthin sind, ohne möglichst wenig zu arbeiten, um gut leben zu können, das ist generell der verkehrte Weg. Und da bin ich als Liberaler und wahrscheinlich auch du und die Fraktion dagegen. Ohne Fleiß kein Preis. Wir müssen uns anstrengen. Wer gesund ist, der hat sich der Gesellschaft zu stellen. Es geht ja nicht, dass immer weniger mehr Steuern zahlen und die Faulenzer immer mehr kassieren, ohne dass weniger arbeiten. Das funktioniert nicht.
Wie siehst du jetzt insgesamt für Sachsen-Anhalt die Entwicklung? Also du hast ja seit Anfang der 90er Jahre, beobachtest du insbesondere die Betriebsgrößen von landwirtschaftlichen Betrieben. Dein Thema war immer der Boden, also günstige Pachtpreise oder eben die Möglichkeit, das Eigentum zu erwerben, dass du als Bauer das auch nutzen kannst oder als landwirtschaftlicher Betrieb mit all den Problemen, die wir ja immer hatten durch die Flächenverkäufe, BVVG. Ja. Wie siehst du die Entwicklung? Also haben wir da uns in den 30 Jahren voranentwickelt? Haben wir Strukturen in der Landwirtschaft, wo wir sagen können, wenn wir die jetzt ein bisschen entlasten, wenn wir die freier beim Machen lassen, also wirtschaften lassen, ohne denen immer Auflagen zu geben, dann ist das leistungsfähig und dann haben Menschen auch nicht nur was zu essen, sondern auch einen Job in der Landwirtschaft.
Ich stelle Folgendes fest. Die Landwirtschaft allein existiert ja hier nicht, sondern der sogenannte Mittelstand. Da sind die Handwerker dabei, diese Unternehmer. Und wir machen einen wahnsinnigen Wandel mit. Die Handwerker verlieren die Generationen. Die nächste Generation übernimmt nicht mehr einen Betrieb. Den Facharbeitskräftemangel, der schlägt momentan voll durch. Okay. Es gibt Gewerke, die keine Leute haben und somit aufgeben. In der Landwirtschaft ist natürlich der Bodenmarkt durch die Nullzinspolitik ist das Anlegebegehren der Industrie und der Geldgeber auf Grund und Boden massiv gestiegen, um eine sichere Geldanlage zu haben. Das tut uns sehr weh. Die Pachtpreise sind dadurch auch gestiegen. Die Gewinnmarge wird immer kleiner und enger. Es muss schon gut gewirtschaftet werden. Also die Betriebe brauchen gute Manager. Mhm. Wenn die nicht da sind, dann gibt es ein Problem. Mhm. Und mein Sohn hat sich ja in den sogenannten regionalen Verkauf eingelinkt. Mit Kartoffeln, mit Zwiebeln, mit Möhren, mit Sellerie, mit einem Hofladen. Mhm. Und ich habe zuvor gewarnt und habe gesagt, das ist Risiko. Mhm. Aber er ist risikobereit und es besteht wieder oder bestätigt sich tagtäglich gute Ware. Die Leute wollen nicht Billigware, die wollen nicht Ramsch, die wollen preiswert und gute Ware haben, frische Ware. Mhm. Und die wollen eine gute Beratung haben, wenn gefragt wird, dass die Zusammenhänge, Kartoffelsorten, Zwiebelsorten und so weiter, Speisezwiebel, Fleischerzwiebel, die wollen aufgeklärt werden, mhm, und wollen wissen, von welchem Acker und welchem Stall die Ware kommt.
Genau. Aber da machst du dir jetzt sozusagen für deinen, auch mit deiner Frau ja aufgebauten Betrieb, machst du dir jetzt keine Sorgen, weil du hast einen Nachfolger, der sozusagen da entsprechend das fortführen will, was du aufgebaut hast.
Ja, das stimmt. Der Schwachpunkt momentan ist, wie in Handwerk, auch hier das Personal. Mhm. Fachkundepersonal, wir brauchen keine Hilfsarbeiter, wir brauchen höchst motivierte Techniker mit der Elektronik, wir brauchen Leute, die eins und eins zusammenzählen können, wir brauchen Leute, die nicht wie jetzt vom Bürgergeld oder Hartz IV, die wenn kommen in der Früh um 9 Uhr, sind sie noch besoffen vom Vorabend, können wir nicht brauchen. Mhm. Wir brauchen einsatzbereite Leute mit Grips, zuerst denken, dann arbeiten.
Mhm. Kommen wir von der Landwirtschaft vielleicht mal ein Stück weg. Aus deiner Sicht, wie schätzt du denn jetzt die bisherige Arbeit ein? Also wir sind jetzt so anderthalb Jahre wieder im Landtag zurück, haben wir uns schon wieder eingelebt. Also ich habe manchmal noch ein paar Probleme, mich sozusagen ein bisschen zurechtzufinden, waren doch 10 Jahre raus. Also manche Themen muss ich mich auch wieder wirklich neu reingraben, weil mir die gar nicht mehr so in Erinnerung gewesen sind oder sich verändert haben. Wie ist es dir ergangen, so nach 10 Jahren wieder zurückzukommen? Das Gebäude ist dasselbe.
Ich habe mir sehr schwer getan. Mhm. Das war eine Riesenumstellung wieder vom Bauen, vom Praktischen, rein in den sogenannten Papierkrieg. Und ich habe aber mittlerweile zurechtgefunden, mhm, und was die Fraktion bedeutet. Es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben, die muss man dann natürlich innen austragen, nicht nach außen, weil eine zerstrittene Fraktion wird dann nicht gewählt. Wir haben das alles hinter uns. Mhm. Und daran, was wir jetzt arbeiten, an dem weitermachen, auf die Organisation, auf die Mitarbeiter, auf das Ganze drumherum bauen, weil wir alleine sind nicht fähig dazu. Mhm. Wir brauchen unsere Mannschaft.
Mhm. Jetzt hake ich da jetzt nochmal nach. Richtige Entscheidung, dass wir als FDP in die Regierung mit CDU und SPD eingetreten sind?
Ja, bin ich dafür. Weil Opposition ganz groß Maul aufreißen, viele Vorschläge machen, aber nicht durchsetzen und wirst nicht gehört. Mhm. Du wirst nur an dem gemessen, was du schaffst. Mhm. Und schaffen kannst du mehr oder weniger in der Regierung.
Mal abseits von der Krise, die wir jetzt zu meistern haben, die natürlich einiges erschwert, ne? Wenn du denkst an die vielen Ausgaben, die wir haben.
Ja, das war damals übrigens auch so, wie wir in die Regierung gekommen sind.
Jetzt sag nicht, dass wenn wir in die Regierung kommen, die Katastrophen kommen. Ja, also du bist ja jetzt bei der Flut, ne?
Ja, ja, bei der Flut und so weiter. Und die Beamten, die Mittel kürzen und so weiter zu Weihnachten.
Ja.
Denk da an unseren ehemaligen Finanzminister.
Ja.
Und das hat uns viele Sympathien gekostet.
Ja.
Musste aber sein.
Aber das war jetzt rein zufällig, dass Katastrophen kamen, wenn wir in die Regierung kommen. Also ansonsten haben wir schon ein bisschen was bewegt.
Das sind nicht Politkatastrophen, sondern Naturkatastrophen.
Ja, dafür können wir nichts. Also wir sind ja für vieles verantwortlich, aber dafür können wir jetzt wirklich nichts.
Nein.
Ja, Johann, wie ist jetzt sozusagen aus deiner Sicht, was willst du noch bewegen in der Landwirtschaft jetzt hier in Sachsen-Anhalt? Du kannst ja auch mal gerne sagen, wie es mit dem Landwirtschaftsminister, mit dem schwarzen Landwirtschaftsminister. Du hast ja eigentlich früher auch immer schwarze Landwirtschaftsminister gehabt, Ministerin, Frau Wernicke hattest du ja. Seid ja auch immer öfters mal aus praktischer Sicht aneinander geraten.
Das ist eine wichtige und ehrliche Frage. Ich komme mit dem jetzigen Landwirtschaftsminister und Wirtschaftsminister dadurch gut aus, weil er Realist ist. Er ist ehrlich zu mir. Von mir zählt Ehrlichkeit. Mhm. Und ich will jetzt nicht auf die Vorgänge eingehen. Da gab es meistens Auseinandersetzungen, weil die mit uns nicht ehrlich umgegangen sind.
Also mit den Bauern meinst du in dem Fall?
Ja, ja, und auch mit uns, FDP.
Mhm, das stimmt.
Und wenn ich Probleme habe und so weiter, er gibt mir seine Handynummer, er sagt, ruf an. Mhm. Und wenn er was zusagt, dann hält er das. Und sowas akzeptiere ich. Mhm. Der hat von mir mehr Unterstützung wie von den eigenen Leuten.
Das ist jetzt spannend. Müssen wir noch mal überlegen, ob wir den noch vielleicht zu uns holen. Aber nein, das machen wir nicht. Wir haben genug Spitzenpersonal auch da. Johann, so 20 Jahre jetzt politisches Geschäft. Wir waren zwischenzeitlich, haben uns mal eine Auszeit gegönnt oder verordnet gekriegt vom Wähler. Aber 20 Jahre, über 20 Jahre, die wir jetzt im Landtag Politik machen können, würdest du was anders machen? Würdest du jetzt nochmal sagen, manches hätten wir vielleicht noch besser machen können?
Erstens, ich bereue keine Minute. Mhm. Ich habe das in kürzester Zeit gelernt, was ich in der Gesellschaft in 10 Jahren lernen könnte. Ich bin geistig auf Vordermann gebracht worden in der Politik. Und durch logisches Denken und praktisches Handeln. Und ich wünsche mir vor allem für die FDP in Zukunft in Sachsen-Anhalt, dass wir zumindest den Standard halten durch ehrliche, gute Politik und womöglich ausbauen. Ich wünsche mir nicht, dass wir wieder irgendwie durch Umstände aus dem Landtag fliegen. Es wird so viel aufgebaut, so viel getan, zusammengehalten. Und das soll dann wieder umsonst gewesen sein. Das wäre schade.
Mhm. Bei dir stammt ja in aus, es war relativ früh in der Wahlperiode, habe ich hier ein Zitat gefunden. Da, Zusammenhang kann ich dir nicht sagen. Da heißt es von dir, sonst müsste ich sagen, lieber Herrgott, lass mich wenigstens so lange mein Maul halten, bis mein Hirn wieder intakt ist. Das ist doch ein Johann Hauser, oder?
Das ist Johann Hauser, wie er lebt und lebt. Ich habe noch nicht gesagt damals, um Ihnen das zu erklären, ich sage jetzt den Namen nicht, wäre sowas wieder, wenn ich den Versuch unternehmen würde, einen Schafbock zu machen.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, wenn man sich überlegt, dass es heute kommt, das nicht mehr so gut an. Ich glaube, in den 2000er Jahren, da haben wir uns auch rhetorisch teilweise gefetzt, also von allen Fraktionen, ja, aber da sozusagen ja nur 4 Fraktionen waren und wir in sachliche Argumentationen auch in den Ausschüssen gekommen sind, konnte man im Plenum das mal auch mal ein bisschen ausreizen. Ja. Ich will vielleicht die Auflösung noch bringen zu der, hatte ich ja vorhin zitiert, zum Zweikanalton. Ne? Ich war an dem Tag später noch mal dran. Nach dir an dem Tag und habe dann meine Rede begonnen mit Herr Kollege Tscheke, wir haben den Namen genannt, Harry Tscheke. Ich bemühe mich deutlich zu reden, ich bin in Sachsen geboren, damit Sie den Zweikanalton bei mir nicht brauchen. Das, was Sie heute Morgen gesagt haben, empfinde ich schon als eine Art Diskriminierung gegenüber dem Kollegen Hauser. Da steht jemanden aus einer Partei, die sich für ein weltoffenes Sachsen-Anhalt wirbt, wohl nicht zu. Und es gibt Zustimmung bei FDP und CDU im Hause.
Kann mich noch erinnern.
Wie sozusagen würdest du sozusagen Politik beschreiben? Ist das so, wie die Menschen das im Landtag wahrnehmen? Oder teilweise in den Ausschüssen, oder ist ein Johann Hauser, so schätze ich dich jetzt mal ein, Johann Hausers Politik beginnt eigentlich sozusagen vor der Haustür. Also ganz lokal, ganz kleinteilig, in vielen Vereinen, in vielen Bürgersprechstunden. Und dann nimmst du Probleme mit und dann trägst du sie mit nach Magdeburg. Ist das so meine richtige Wahrnehmung, dass du sozusagen Politik eigentlich von vor Ort nach Magdeburg bringst und gar nicht wartest, bis die Probleme hierher kommen? Von alleine.
Das ist bestens analysiert. Zu mir kommen nach wie vor in die Bürgersprechstunden unangemeldet per Telefonanruf, ich habe keine festen, sondern per Handyanruf, Leute. Und ich höre mir nicht an. Mhm. Ob das ein Kleinstbürger ist, ob der arm oder reich ist, das ist mir völlig wurscht. Mhm. Mir geht es ausschließlich um die Sache, um wie das Land vorwärts kommt und wie man den Menschen helfen kann. Natürlich, für die Faulbuckel bin ich nicht da.
Das ist auch richtig. Aber all das, was wir insgesamt an Maßnahmen auf den Weg bringen, soll ja gerade Menschen Chancen ermöglichen. Das aber wenn sie die Chance ergreifen und zupacken, dann sollen sie ja auch davon was haben. Ja, aber die müssen schon was machen. Ja.
Es muss was rüberkommen. Mhm. Wenn nichts rüberkommt, dann geht es denen am allerwertesten vorbei.
Das stimmt. Johann, wir haben es ja angesprochen, du wirst runden Geburtstag, wirst 70. Was wünschst du dir denn zum 70.
Also ich wünsche mir vor allem, dass ich gesund bleibe und bei Kräften, dass ich so weitermachen kann, wie ich dran bin. Weil krank werden, was man natürlich nicht in der Hand hat, und nicht mehr so weitermachen. Ich bin jetzt mittlerweile wieder eingefleischt in der Politik. Mhm. Und du musst redegewandt, du musst dein Hirn intakt haben, weil wenn du dann Scheiße herrätst, dann bist du bald der Kasperl, der Depp. Wir haben wieder beim bayerischen Ausdruck. Und das ist mein größter Wunsch.
Dann Johann, herzlichen Dank für deine Zeit.
Ein Rückblick,
genau. Und dann gehen wir weiter an und gestalten die Zukunft weiter zusammen.
Zusammenhalten und erfolgreich sein und vor allem gesund bleiben.
So machen wir das.
Ja, wir können ja
mal was trinken.
So, jetzt muss ich mal gucken. Dann hast du aber hier die. Ja, geht das so? Mein Lieber. So.
Das war Tiefgelb, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt.
Wenn du das wissen willst, das ist Wasser.